grüße euch, ihr Lieben. Schneller als durch dieses Anspiel konnte man eigentlich nicht in das Thema dieses Gottesdienstes finden. Die Gemeinde ist gefragt. Wir sehen ja schon heute Morgen in diesem Gottesdienst, wo wir überall gefragt sind. Wir haben Musik, wir haben Technik, wir haben Moderation, wir haben ein Begrüßungsteam, wir haben welche, die Kaffee kochen. Parallel zu uns machen einige das Abenteuerland. Also die Gemeinde ist in vielfältiger Weise gefragt, im biblischen Unterricht, in der Jugendarbeit und. Alle diese Aufgaben sind wichtig. Und deswegen lesen wir ja auch im Neuen Testament, ein jeder diene mit der Gabe, die ihm Gott verliehen hat. Deswegen müssen die beiden zum Schluss da sicherlich nochmal eine Sonderunterweisung bekommen. Aber Paulus mahnt auch gleichzeitig, dass die Gemeinde ja ein Leib ist und Christus das Haupt. Und an diesem Leib gibt es viele Glieder, die unterschiedliche Funktionen haben, aber jedes dieser Teile dieser Gemeinde sorgt letztlich für das Ganze. Und dann schreibt auch Paulus im Römerbrief, es ist nicht gut, dass der eine oder andere von sich höher denkt, als sich's geziemt. Also er teilt sozusagen auch in seinen Briefen der geistlichen Arroganz eine Abfuhr und sagt nicht, das eine ist besonders wichtig als das andere, sondern alles ist für das Funktionieren des Leibes gleich wichtig. Die Gemeinde ist gefragt bei der Kindersegnung. Also warum findet die Kindersegnung eben nicht in einer Winkelmesse im Wohnzimmer statt, sondern hier im öffentlichen Raum der Gemeinde? Naja, weil die Gemeinde für die Kinder, die sie segnet, Verantwortung übernimmt. Verantwortung folgt dem Für- und Vor-Prinzip. Ich übernehme Verantwortung für die gesegneten Kinder vor Gott. Und da ist die Gemeinde gefragt. Und die Frage ist ja, ob es der Kraft dieser Gemeinde gelingt, dann eben für die beiden, die heute gesegnet wurden, dass wir sie dann einladen in den Kindergottesdienst, also bei uns Abenteuerland. Ich übersetze das immer ein bisschen für die Gäste. Oder dass wir sie einladen in die Mädchenjungschau oder in die Bubenjungschau oder in die Krümelkiste und was wir so alles haben. Und dass dann eigentlich Vertreter der Gemeinde, wer immer das dann ist, bei den Eltern und bei den Kindern auftaucht und sie einlädt, damit wir unserer Verantwortung gerecht werden. Mich hat das schon sehr beeindruckt, wie die Wegbegleiterinnen der heute gesegneten Kinder gesagt haben, dass sie ihren Weg finden und auch den Weg zu Gott finden und dass der David dann auch in besonderer Weise für diesen Weg die Verantwortung der Eltern beschrieben hat. Da haben wir für gebetet. Aber es heißt ja, bete und arbeite. Und jetzt muss die Gemeinde dafür arbeiten, dass auch diesen Kindern die Angebote gemacht werden. Das können ja nicht einige wenige machen. Das macht sozusagen die Summe der Gemeinde. Ich habe in dieser Woche durch eine Sitzung ausgelöst, ein bisschen intensiver abends nachgedacht, wie fühlt sich für mich Gemeinde an? Und habe ich ein Kriterium für eine lebendige Gemeinde? Und ich bin ja durch viele Gemeinden gekommen und bin dann zu folgendem Ergebnis gekommen. Je mehr Gemeindeglieder in einer Gemeinde sich engagieren und einbringen, je mehr dabei sind, umso lebendiger fühlt sich das Ganze an. Klar, wir haben über das Amt der Ältesten, Jochen hat da nochmal hingewiesen, viel schon gehört und Predigten gehört und über das Anforderungsprofil. Und heute geht es letztlich auch irgendwie um die Ältesten, aber Paulus nimmt so einen Blickwechsel vor. Es geht nicht so sehr um das Anforderungsprofil an die Ältesten, sondern es geht um das Anforderungsprofil der Gemeinde für die Ältesten. Also wieder das Verantwortungsprinzip für und vor. Verantwortung der Gemeinde für die Ältesten und vor Gott. Und das Ganze finden wir natürlich im Timotheusbrief, im Kapitel 5, in den Versen 16 bis 25. Und da versucht Paulus, das so konkret zu machen, wie es irgendwie geht. Der Timotheusbrief wird oft auch bezeichnet als ein Pastoralbrief. Das hat nichts mit Pastoren zu tun, denn Pastor heißt ja Hirte. Es ist sozusagen ein Hirtenbrief. Und Paulus greift relativ unsortiert Themenpunkte auf, die für eine Gemeinde wichtig sind. Und nachdem es schon einige Gemeinden gab, hat er immer wieder gesagt, oh, da muss man reagieren und das muss man ordnen und jedes muss man regeln. Also ist dieser Timotheusbrief gerade mit den Ältestenwahlen und den Gemeindeanweisungen ein sehr ordnender Brief. Aber Paulus geht es natürlich nicht nur um Ordnung, sondern es geht ihm natürlich auch um Seelsorge, um die notwendige Begleitung. Und Paulus sah sich nach einer langen Phase von unterschiedlichen Gemeindegründungen nun doch veranlasst, seinen Mitarbeitenden noch ein paar Handreichungen an die Hand zu geben, wie die Dinge in einer Gemeinde funktionieren und laufen können, damit es nicht zu unnötigen Konflikten kommt. Aber Konflikte gibt es immer in einer Gemeinschaft von Menschen. Aber wenn es dann diese Konflikte gibt, wie gehen wir denn damit um? Ich lese uns zunächst mal den Text, 1. Timotheus 5, Vers 17 folgende. Da heißt es dann, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man, und jetzt geht es gleich in Richtung Gemeinde, in zweifacher Ehre wert. Besonders die, die sich mühen in Wort und in der Lehre, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen, die da sündigen, die Weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du die daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Die Hände legen niemanden zu bald auf. Hab nicht Teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magenwillens und weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen zum Gericht voran und bei einigen aber werden sie hernach offenbar. Desgleichen sind auch die guten Werke einiger Menschen zuvor offenbar und wenn es anders ist, können sie doch nicht verborgen bleiben. Herr, lass diesen Text an mir vorüberziehen. Vom Ochsen, der da drischt, bis zur schwäbischen Weinschorle habe ich hier alles abzuarbeiten. Und je intensiver ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, ist eigentlich toll. Da geht es nämlich zunächst mal um die Ehre, die wir den Menschen, die ein Amt haben, entgegenbringen. Und es gibt ja die Ämter in der Jugendarbeit, das Diakonamt, das Ältestenamt, es gibt ja viele Ämter und zunächst mal soll Ehre entgegengebracht werden. Und diese Ehrerbietung, dieser Respekt und diese Achtung den Ältesten gegenüber soll in besonderer Weise denen gelten, die für Wort und Lehre verantwortlich sind. Für Wort und Lehre. Warum legt Paulus jetzt gerade darauf Wert? Naja, aus einer ganz schlichten, einfachen Erkenntnis. Gemeinde bildet sich und konstituiert sich und wächst nur über die Wortverkündigung, über die Predigt von Jesus Christus, über das Weitersagen des Evangeliums. Und ohne Weitersagen des Evangeliums, ohne Wortverkündigung, bildet sich keine Gemeinde. Und eine Gemeinde, die sich gebildet hat, wo die Wortverkündigung vernachlässigt wird, findet sozusagen die innere Auflösung statt. Und dann gibt es so Hülsen von Gemeinde, die sind voller Aktionismus. Jetzt werde ich dir fragen, ob ich da ein Beispiel habe. Klar habe ich ein Beispiel. Ihr sitzt in diesem Beispiel gerade. Die Urgroßmutter, so habe ich lernen müssen, als ich mich über die Geschichte der Schillerstraße in einem Seminar gesetzt habe, die Urgroßmutter von Horst Weiß, Sophie Wilhelmine Weiß, war eine vom Evangelium ergriffene Frau. Und das fand in Dillenburg statt. Und dann hat sie ihren Mann damit hingeschleppt. Und dann wurde der auch vom Evangelium ergriffen. Und dann begannen sie hier in Haiger, in so Räumen von der Leimfabrik, wo heute die Post ist, einen Hauskreis. Und aus diesem Hauskreis, da ging es um die Verkündigung der Botschaft, um die Verkündigung des Wortes Gottes, da ging es um die biblische Lehre, da hat man sich mit all dem auseinandersetzt. Genau aus diesem Prozess heraus, von der Sophie und dem Karl Wilhelm damals, ist diese Gemeinde geworden. Aus einer Hand voll Leuten, die vom Evangelium ergriffen waren und die das als Motivation und Basis und Grundlage für ihr Leben gesehen haben, ist diese Gemeinde erwachsen. Und nicht, weil irgendwie Leute gekommen sind und sagen, ja, schönes Grundstück hier, machen wir mal Gemeinde, fangen wir mal an. So funktioniert Gemeindegründung nicht. Und wenn man ins Internet geht und sich mal Gemeindegründungsgeschichten anguckt von anderen Gemeinden, dann ist es immer das Gleiche. Am Anfang steht die Verkündigung des Wortes Gottes. Und deswegen sagt Paulus, die Ältesten, die für die Verkündigung und für die Lehre zuständig sind, also für den biblischen Unterricht und so, die sind eigentlich ja besonders zu ehren. Aber jetzt redet er von einer doppelten Ehre, indem er sagt, die sind auch in besonderer Weise zu versorgen. Also ihr habt auch Sorge für die zu tragen. Und da sagt er, dieses alttestamentliche Zitat aus dem 5. Buch Mose, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ich möchte zunächst mal dagegen sprechen, alle, die sich in der Gemeinde engagieren, sind keine Ochsen. Aber das Bild sagt was anderes, dass alle, die sich in einer Gemeinde engagieren, letztlich auch von der Gemeinde unterstützt und versorgt werden müssen. Ich habe das so erlebt. Ich sollte sozusagen als Ältester in die Leitung der Württembergischen Kirche. Und dann haben die alle gewusst, wenn wir den jetzt fragen, dann sagt er das, was alle Leute sagen, die als Älteste angefragt werden. Ich kann das nicht, ich bin zu jung, ich habe keine Zeit, ich bin nicht konfliktfähig, ich bin mehr so harmoniebedürftig und da gibt es so Auseinandersetzungen und dann stehe ich in der Öffentlichkeit und dann werde ich öffentlich angekantet. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und dann kamen die zu mir und haben gesagt, jetzt kandidierst du, wir bitten dich darum und sage uns, was dagegen spricht. Dann habe ich natürlich das dümmste Argument gesagt, die Zeit. Und dann haben die gesagt, wofür brauchst du Zeit? Na ja, Leute, ich arbeite, ich bin unterwegs, ich muss mich auch mal um den Garten kümmern. Und dann sagte einer, der aus dem Kreis, Gartenarbeit war doch nie deine Lust und Liebe. Und dann hat ein Bauer gesagt, wenn du in die Synode gewählt wirst, mache ich deine Gartenarbeit und ich mähe dir den Rasen, bis deine Kinder so groß sind und die das dann machen können. Hat der gemacht, nachdem ich gewählt wurde. Das heißt also, da wird die Gemeinde auch gefragt, dafür mit Sorge zu tragen, dass das auch einer bewerkstelligen kann. Und ich hatte dann hinterher ja eigentlich kaum noch Argumente, dieser Berufung Nein zu sagen. Und dann ist die, heißt es hier im Text, die Arbeit einer Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und da steckt der Entlohnungsgedanke drin und da können wir davon ausgehen, dass in der urchristlichen Gemeinden oder zumindest in vielen urchristlichen Gemeinden die Leute, die für die Verkündigung zuständig waren als Älteste und die für die Lehre zuständig waren, dass sie das mit einem großen Zeitaufwand gemacht haben und die dann durch einen anderen Beruf sich ihren Lebensunterhalt nicht sichern konnten und dann war die Gemeinde dafür zuständig. Und jetzt geht es weiter. Also ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auch die Arbeit der Ältesten und der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind ihres Lohnes wert. Und jetzt geht das Ganze aber hier weiter. Es gehört mit zu dem Leidensweg oder Freudenweg oder zu der ehrenamtlichen Berufung von Leuten, die in der Gemeinde Aufgaben übernehmen, dass andere sich über diese Leute das Maul zerreißen und darüber reden. Ich könnte das alles viel besser. Ich sage dann immer, ja, warum machst du es dann nicht? Oder man sagt, ja, ist doch alles falsch. Und die sind unfähig. Und das findet ja nicht öffentlich in einer Gemeindeversammlung statt oder man sagt denen das, sondern das findet ja meistens hintenrum statt. Dann hat Paulus gesagt, jetzt passt mal auf. Wenn also jemand gegen einen Ältesten eine Klage annimmt, ohne zwei oder drei Zeugen, dann soll er lieber schweigen. Manchmal haben wir ja auch ein Urteil über einen Menschen und wenn wir dann sagen, also wie fandst du das oder sowas und dann setzen wir uns auseinander und dann sagen die, oh, ich fand das eigentlich alles ganz normal und das ist doch richtig. Dann relativiert sich das persönliche Urteil, aus welchen Erfahrungen es auch immer genährt wurde. Das heißt also, ein Ältestenamt oder ein Ehrenamt in der Jugendarbeit oder so, das kann ja auch gar nicht kritiklos sein, genauso wie es auch nicht loblos sein kann. Aber es ist immer auch wichtig, so schreibt Paulus, geht der Sache erst dann nach, wenn drei Leute darüber sich beschweren und etwas sagen. Ja, ohne schuldig werden geht ein Leben nicht ab. Ist so. Und ohne schuldig werden geht auch ein ehrenamtliches Leben in einer Gemeinde nicht ab. Und wie geht man denn nun mit solchen Versagenssituationen um? In den Firmen reden wir heute oder seit einigen Jahren sozusagen von der Kultur der Kritik. Weil man sagt, aus der Kritik kann man ja dann auch für die Zukunft etwas lernen. Und so schreibt dann hier Paulus auch, ich ermahne euch inständig vor Gott und Christus, dass ihr das auch öffentlich macht. Denn die Schuld, die öffentlich bekannt wird, ist ja der erste Schritt, ist so der erste Treppenschritt, um diese Schuld loszuwerden und um Vergebung zu erfahren. Und wenn ich in meinem Amt oder in meiner Aufgabe schuldig geworden bin, und wie oft ist mir das in meinem Leben passiert, dann ist eigentlich dieses öffentliche Bekenntnis der erste Schritt, auch Vergebung zu erfahren. Und dann ist auch ein Neustart möglich. Ohne Nichtvergeben von Schuld ist ein Neustart gar nicht möglich. Und jetzt geht es um das Händeauflegen. Die Gemeinde soll, bevor sie ihren Ältesten die Hand auflegen, das genau prüfen. Und Paulus weiß sehr wohl, dass man den Menschen nur vom Kopf gucken kann. Manchmal sieht man das Versagen von Menschen sehr offen. Auf der Plattform der Öffentlichkeit stehen, kann man das auch ansprechen. Und manchmal sieht man aber das Versagen gar nicht, sondern das ist verdeckt. Nur Älteste auf Probe gibt es nicht. Pfarrer oder Pastoren auf Probe gibt es. Das ist nämlich die Vikarszeit. Also eine Probezeit, die gibt es eigentlich nicht. Aber Paulus sagt dann aber auch im gleichen Atemzug, und das Gute in einem Menschen ist mehr Gutes und mehr Positives zu finden, als öffentlich wahrnehmbar ist. Manche Leute, auch in unserer Gemeinde, die sorgen dann auch so ein Stück für die gefühlte Lebendigkeit, machen viele Dinge nicht öffentlich, sondern eher im Stillen, im Vertrauen. Und manchmal kriegst du einen Brief oder eine Karte oder sonst irgendwas. Oder ein Dankeschön. Und das Händeauflegen, das haben wir heute bei der Segnung auch erlebt. Das gilt auch für jedes Amt, ob ich Jugendarbeit mache oder im Musikteam arbeite, BU mache. Das ist sozusagen ja die Bekräftigung und die Fürsprache Gottes. Man legt sozusagen den Segen Gottes auf diesen Menschen, dass er diese Arbeit durchträgt. Und jetzt will ich mal sagen, dieses Handauflegen war für mich überhaupt das Wichtigste in meinem theologischen Leben. Und jedes Jahr am 2. Juli gehe ich in einen stillen Winkel und sage mir dann, nicht ich habe Christus erwählt, sondern Christus hat mich erwählt. Und am 2. Juli 1979, also jetzt bald vor 40 Jahren, bin ich in Dortmund in einer kleinen Dorfkirche im Vorort von Oespel auf die Knie gegangen. Und dann kamen Älteste und dann kamen Pfarrerskollegen und Kirchenamt und so und haben mich ordiniert. Das heißt, sie haben mich sozusagen ins Amt gesetzt, mich berufen zur Wortverkündigung. Und der Mensch aus dem Oberkirchenamt hat gesagt, merk dir eins, nicht du hast Christus erwählt, sondern Christus hat dich erwählt und jetzt senden wir dich. Und meine Ordination fand nicht statt, weil ich studiert habe und Examina gemacht habe oder sowas. Das ist sicherlich eine Voraussetzung, sondern meine Ordination, also meine Segnung mit Handauflegung, wo ich auf die Knie gegangen bin, hatte einen Punkt als Voraussetzung. Ich musste mich schriftlich äußern zu Schrift und Bekenntnis. Ob ich mein Examen mit 2, mit 3 oder 4 gemacht hätte, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin in den Dienst berufen worden aufgrund meiner persönlichen Stellungnahme zu Schrift und Bekenntnis. Und dann haben die dem Gottesdienst gesagt, naja, was du da so reingeschrieben hast, da hast du keinen leichten Weg vor dir. Und sie hatten recht. Am Abend dieses Segnungsgottesdienstes nahm ich meinen Vater an der Seite und dachte dann zu meinem Vater, sag mal Papa, was war denn heute so für dich besonders beeindruckend? Nicht meine Predigt, damit hatte ich eigentlich gerechnet. Ne? Hätte ja auch seinen Sohn mal loben können. Und nein, er hat gesagt, weißt du, am beeindruckendsten fand ich hinterher bei dem Empfang, was die Leute aus der Gemeinde gesagt haben. Der Leiter des Kirchenchores hat gesagt, wir stehen hinter dir und unterstützen dich. Die Leiterin der Frauenhilfe hat gesagt, wir stehen hinter dir und unterstützen dich. Die Kindergottesdienstverantwortlichen haben gesagt, wir stehen hinter dir und unterstützen dich. Das heißt also, die Gemeinde hat ein eindeutiges Bekenntnis abgegeben, dass sie hinter mir steht und mich unterstützt, damit den Weg, den wir vorhaben und die Aufgaben, die wir vorhaben, gemeinsam gehen können. Und dann sagte mein Vater, halt aus der Wirtschaft kommen, du Junge, so eine Firma hätte ich mir auch gern mal gewünscht. Also die Gemeinde ist gefragt. Und zum Schluss kommt dann die Wirklichkeit zur Sprache. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Ehrenamtliche in unserer Gemeinde gibt, egal in welchen Funktionen und Aufgaben, denen das irgendwann mal auch auf den Magen geschlagen ist. Irgendwann hat man Situationen, da sagt man, wie bin ich da reingekommen, und noch weniger weiß man, wie man da rauskommt, und dann schlägt einem das auf den Magen. Und deswegen ist auch Paulus hier ein ganz Pragmatiker. Trink nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magenwillens. Und deswegen ist in vielen Ältestensitzungen im Württembergischen, also Kirchengemeinderatssitzungen oder wie immer das heißt, wenn alles verhandelt ist, trinken die immer eine Weinschorle. Ich meine, man soll ja biblisch das auch richtig machen. Und wenn in so einer Sitzung einem manchmal was auf den Magen schlägt, dann ist das sozusagen ein Heilmittel und nicht ein Berauschungsmittel. Älteste und ehrenamtliche Mitarbeiter stehen einer Junge, jetzt ist aber gut. Älteste und ehrenamtliche Mitarbeiter stehen einer Gemeinde oder einer Aufgabe vor. Und die Gemeinde ist gefragt, ob sie hinter den Menschen, die sie beruft, die sie segnet, die sie für den Dienst einsetzt, was immer das für ein Dienst ist, ob es der Ältestendienst ist, der Freizeitdienst ist, der Jugendarbeitsdienst ist, die Kinderarbeit ist, die Seniorenarbeit, was immer es ist, die Gemeinde stellt sich dahinter. Die einen stehen der Aufgabe vor und die anderen stehen dahinter. Aber über allem steht Jesus Christus. Amen. Ich bete noch kurz. Lieber Vater, wir danken dir für den Reichtum dieser Gemeinde in den vielfältigen Gaben und Aufgaben. Und manchmal sind wir auch müde, das alles immer durchzutragen und auszuhalten und durchzustehen. Denn da, wo Menschen unterwegs sind, geht es oft auch ohne Schuld und Versagen nicht ab. Aber lass uns nicht immer nur die Defizite und das Negative sehen, sondern schenke uns jeden Abend erstmal 2 Minuten der Ruhe und Stille, wo wir uns über die Dinge freuen, an denen wir ja unseren Reichtum auch messen. Wir bitten dich, lass immer wieder Menschen sich rufen lassen und du erwählst sie und nicht sie erwählen dich und du sendest sie und nicht wir, und dann lass viele Menschen auch dann das spüren, dass sie sich hier einbringen können. Und du erwählst nicht nur Menschen, sondern du gibst ihnen auch die Kraft dazu, und viele können das ja auch aus Gemeindeämtern und Aufgaben bezeugen, dass sie am Anfang sowas von am Boden waren und nicht wussten, wie sie das alles schaffen sollen. Aber du schenkst uns nicht nur die Aufgabe und du schenkst uns nicht nur Amt und Verantwortung, sondern du gibst uns auch die Kraft dazu. Und in diesem Bewusstsein bitte ich dich, dass jeder in dieser Gemeinde seine Aufgabe gemäß seinen Gaben findet und sich in den Dienst rufen lässt, damit diese Gemeinde eine lebendige Gemeinde ist, in der alle mitmachen. Und lass uns nie vergessen, das, was unsere Gemeinde gegründet hat, das, was unsere Gemeinde erhält und das, was die Zukunftsfähigkeit dieser Gemeinde ausmacht, ist die Verkündigung deines Evangeliums. Amen.